sollte jemand das kleine Lichtlein da oben an der Decke, an der Säule blinken sehen, dann sagt den Dirk Bescheid und wir erwarten jemand, der wahrscheinlich etwas später kommt. Und die Klingel hört man ja nicht hier, aber dafür gibt es ein kleines Lichtlein da oben. Also, ihr könnt es auch laut schreien, ich habe nichts dagegen, auch mittendrin in der Predigt. Es soll keiner draußen in der Kälte stehen. Ja, wir sind in 2. Mose. Wenn du eine Bibel brauchst, lass dir eine geben. Dann, wir lesen ja hier immer viel Text und es wird langweilig und vielleicht auch verwirrend. Das liegt nicht am Text, sondern an meiner Person, wenn ihr nicht das Wort unmittelbar vor Augen habt. Ich lese immer aus der Luther-Übersetzung. Das, was ihr aber da in der Hand habt, ist die Elberfelder. Solltet ihr von der Gemeinde eine Bibel eben bekommen haben. Und sie ist an manchen Stellen anders, beziehungsweise besser als die Luther-Übersetzung. Die Elberfelder ist die Ur-Übersetzung näher. Es gibt ja eine ganze Sparte von Übersetzungen in Deutschland. In Deutsch gibt es mehr Übersetzung der Bibel als in sonst irgendeine andere Sprache. Habt ihr das gewusst? Obwohl es unheimlich viele gute Bücher in Englisch gibt und man wünscht sich oft, dass viele der Bücher übersetzt werden. Die Bibel, es hat geblinkt, das ist der Apostel Paulus. Obwohl es unheimlich viele gute Bücher in Englisch gibt, die nicht ins Deutsch übersetzt werden. Es gibt. Ich habe mal die Zahl von über 30 Übersetzungen bzw. Übertragungen in der deutschen Sprache. Ich habe selber zu Hause 5 oder 6. Und ich habe auch Übersetzungen, wo das Griechische bzw. Hebräische parallel geschrieben ist. Und mir macht es Spaß, zu forschen und zu gucken, was in Urtext steht und wie viele moderne Theologen die Bibel, gar nicht der Paul, der Paul heißt Rio. Grüß dich, Rio. Wie moderne Theologen das Wort Gottes oft verdrehen. Und da Gott sagt, dass das Wort sein Wort ist, Atem Gottes, muss der Urtext stimmen. Und wenn der Urtext stimmen, mag es noch so urig klingen, sollte man das auch so lassen, wie es da steht. Ich mag gern Wortübersetzung, wörtliche Übersetzung und nicht so sehr die Übertragung. Die Übertragungen haben Grenzen, ne? Weil es eine Auslegung ist. Die gute Nachricht oder Hoffnung für alle heißt das, oder für dich, Hoffnung für alle. Ne? Das sind keine Übersetzungen, das sind Auslegungen bereits schon. Und da ist das Wort Gottes schon in eine Richtung interpretiert. Das ist eine Auslegung. Und wenn man aber das Wort hat, das Wort ist ja, wenn es inspiriert durch den Heiligen Geist ausgelegt wird, ob es jetzt persönlich beim Lesen ist oder im Hauskreis oder bei der Predigt, ist es vielfältig, oder? Merkt ihr das? Ich habe das oft so, Leute kommen nach einem Gottesdienst zu mir und sagen, ey, das hat mich so angesprochen. Und ich sage, was? Ja, das und das. Habe ich das gesagt? war gar nicht das Bewusstsein dafür, dass ich das so formuliert habe oder das überhaupt gemeint habe. Ich habe was ganz anders gemeint. Ne? Und deswegen ist es wichtig, dass wir das Wort Gottes, die Auslegung, anvertrauen. Dann der Heilige Geist ist unser Lehrer und der Heilige Geist spricht. Und man muss nicht Theologie studiert haben, um das Wort Gottes zu verstehen. Denn Kinder verstehen das Wort Gottes, wenn sie es lesen. Warum? Weil der Geist Gottes da ist. Und es wird durch den Geist Gottes zu Licht in inneren Menschen. Und Gott spricht uns da an, durch ein Wort. Und derjenige, der neben uns sitzt, der ein ganz anderes Problem oder etwas anders hat, eine Frage oder Ermutigung braucht, wird genauso angesprochen, braucht denselben Wort, nur auf eine andere Ebene. Warum erzähle ich das alles? Weiß selber nicht. Wir sind in 2. Mose, Kapitel 10. Und, nein, wir waren in 10, wir sind im 11. Und wir werden versuchen, 11 und Teil von 12 gemeinsam zu durchforschen. Neun Plagen haben wir hinter uns. Von Wasser in Blut und Frösche bis hin zu Beulen an Tieren und Menschen. Hagel wie Feuer, das die Erde platt gemacht hat. Und nach neun Plagen sieht Ägypten platt aus. Da ist nicht viel am Leben übrig. Das ganze Land ist wie ausgebrannt durch das Gericht Gottes. Denn das Gericht Gottes ist wie Feuer. Ich kann mich erinnern, in Indien, als ich in Bombay war als Missionar einige Jahre, hatten wir, mein Freund und ich, eine Zeitung gelesen über ein Slum, das abgebrannt war. In Bombay gibt es 150, gab es damals, heute gibt es viel mehr. Ich rede jetzt vor 15 Jahren. 175 Slums, und in 175 Slums leben etwa 6,5-7 Millionen Menschen. Einige haben Hunderte von Tausend, andere haben Millionen Einwohner. Das sind so kleine Städte innerhalb einer Großstadt, einer der größten Städte der Welt mit über 21 Millionen Einwohnern. Und das eine Slum war abgebrannt. Und wir sind dann mit der S-Bahn eine Dreiviertelstunde und dann mit dem Autorikscha nochmal eine Dreiviertelstunde und haben am Außenrand der Stadt Charkop, was abgebrannt war, besucht. Und das war grausam, wie wir das gesehen haben. Das war wie eine schwarze Wüste. Da hatten ein paar hunderttausend Menschen gewohnt. Ein Drittel von Hannover in einem Slum. Und es stand gar nichts mehr, außer ein paar Schränke und Betten. Schränke, weil sie oft nicht aus Holz sind, sondern aus Metall. Blech oder Metall ist billig im Vergleich, Holz gibt es kaum, das kann man nicht bezahlen. Und die Betten, wenn sie Betten haben, normalerweise schlafen sie auf dem Boden, aber es gibt auch Familien, die Betten haben. Und die Betten steckten in der Erde, verkrümmt. Die Schränke standen schräg mit offenen Türen, halb durchgebrannt. So war diese Wüste da und alles, was man sah, war ein anthrazitgrauen Rasen und einige Pfeile, Schränke und Betten, die so aus dem Boden herausragten. Und mittendrin saßen fast nur Frauen. Viele haben geweint und haben ihr Hab und Gut gesucht. Manche ihre Kinder. Dann, wenn so ein Schlamm abbrennt, ist es chaotisch. Bei so vielen Menschen auf so engem Raum, Die Wege sind, naja, ich kann selber, ich komme nicht durch, wenn ich so geradeaus laufe. Ich muss seitwärts. Ich bin von der Seite etwas schlanker, als wenn ich, es ist zwar nicht viel, aber ein paar Millimeter. Und ich muss durch diese Wege seitwärts gehen, um überhaupt durchzukommen. Und wenn da 10 von Tausende auf den einen Weg alle reinrasen, Mütter und Kinder, und jeder versucht noch ein bisschen was mitzunehmen, dann natürlich ist, da kommt es nicht weiter, da staut sich auf und Kinder und Menschen verbrennen mit grausam solche eine Not. Und wir haben gesehen, wie die Mütter da bewegt zu Gott geschrien haben. Und wir hatten das Vorrecht, da zu helfen. Und da haben wir auch eine Tagesschule, mit die besucht wird von einige hundert Kinder. Frauen lernen nähen und schreiben und lesen. Wir haben Gottesdienste sonntags. Und wir haben da in der Not eingegriffen, weil die Menschen am Verzweifeln waren. Haben nach Gott geschrien und Gott hat ihr Schreien gehört. Aber hier in der Situation ist es so, zurück zu dem, was wir hier als Thema haben, nach 9 Plagen schreit kein Mensch nach Gott. Und Pharao mit Gewissheit nicht. Sein Herz ist so hart, er ist so widerspenstig. Diese harte Auseinandersetzung, man geht davon aus, dass es 10, 11 Monate von Plagen sind, eine nach dem anderen, eine schwere, dann das steigert sich, eine Plage. Jetzt eigentlich ist die Spitze des Eisbergs hier erreicht, in die 9. Plage. Finsternis über das ganze Land, nur in den Häusern der Israeliten ist Licht, sonst ist alles finster, über 3 Tage kein Licht. Und ich sagte heute Morgen, in diesen 9 beziehungsweise 10 Plagen gibt es eine Sequence, Reihenfolge. Es gibt da Zusammenhänge. 3 mal 3. In 3 erhebt Aaron sein Stab und warnt Pharao. In 3 tut es Mose. In 3 wird überhaupt nicht gewarnt. Gar keine Warnung. Die Plage bricht einfach aus. Ohne Reden Gottes, ohne Warnung. Und wir haben heute Morgen gesehen, dass es auch bei uns so ist, oder? Mose spricht und Mose spricht Gottes Wort. Er ist Gottes Vertreter, Gottes Prophet da. Sagen wir einfach Gottes Wort. Gott spricht zu uns. Er spricht uns ins Gewissen und wir hören nicht. Er spricht 3 Mal und wir hören nicht. Und dann kommt Aaron, unser Bruder Aaron, und spricht zu uns, unserer Schwester, Hauskreisleiter. Eine liebe alte Schwester, die für die Gemeinde betet, kommt und sagt, hast du Gottes Stimme gehört? Ist es so? So erleben wir das, dass Gott spricht oder ein Bruder, eine Schwester, eine Situation. Erleben das aber auch so, dass wir plötzlich übereilt sind von einer großen Not. Was will Gott dadurch? Er will das Volk wachrütteln. Gott ist unberechenbar. Wir mögen als Menschen das berechenbar. Und wenn wir alles berechnen könnten, würden wir uns doch sicher fühlen, oder? Mit dem Wetter kriegen wir das einigermaßen hin, aber mit vielem, was so passiert weltweit, wo wir überrascht werden als Menschheit von Elend oder Not, sehen wir das Tsunami? Wir wissen nicht, dass diese Dinge geschehen werden und die ganze Welt ist erschüttert. Was passiert aber? Wie viele wenden sich wirklich an Gott? Wir sehen, dass die Zauberer Pharao sagen hier, Moses, Gott ist der lebendige Gott. Denn der, das, was er tut, die Wunder, die er tut, die Plagen, die er herbeiführt, das können wir nicht. Das muss ein Gott sein, der viel größer ist als unser Gott. Das Volk sagt auch, Pharao, höre, wir leiden. Aber Pharaos Herz ist so finster, so dunkel, so hart. Er hört nicht und er will nicht hören. Er hat gesehen, wie sein Volk gelitten hat. Er hat persönlich mitgelitten und wird auch in der 10. Plage sehr getroffen sein. Und weil er so getroffen ist, wird er für kurze Zeit Ja sagen und wird sie loslassen. Gott hat Pharao ins Herz getroffen. Und wir haben gesehen, dass es nicht eine Auseinandersetzung ist zwischen Mose und das ägyptische Volk. Wir haben gesehen, dass es hier hinter jede Plage Götter gibt. Götter, die sie anbeten. Schutzengel haben wir in unseren Autos. Also in Südamerika, es gibt kaum ein Taxi ohne Schutzengel. In Indien gibt es auch kein Rikscha ohne Schutzengel. Und so hatten sie ihre Schutzengel, Schutz für Nil, Schutz für Fruchtbarkeit, Schutz des Lebens, Schutz gegen Plagen. Und hinter jeder Plage, haben wir gesehen, sind Götter. Aber Gott hat noch nicht mit allen Göttern abgerechnet. Er hat auch mit Pharao noch nicht abgerechnet, denn Pharao glaubt, dass er Ra ist, der Sonnengott. Der Gott über allen. Er glaubt, dass er Gott ist und dass er in seinen Sohn auch Gott hat. Sein Erstgeborener ist der zukünftige Pharao. Gott hat einen Gott gezeugt. Genau da stehen wir jetzt. Und weil Pharao sich so wehrt, steht das ganze Land in Finsternis. Denn wer sich gegen Gott wird, wer sich bewusst an Gott immer wieder versündigt, begibt sich Schritt für Schritt tiefer in die Finsternis hinein. Wir merken das nicht so. Wenn Gott uns nicht hilft und darauf aufmerksam macht. Ich meine, viele Menschen werden zu Mörder und hinterher haben sie gesagt, habe ich das getan? Das wollte ich nicht. War so überwältigt von finsteren Zorn, blind. Zerstören ihre Ehe, lassen sich scheiden, Menschen. Und im Nachhinein liegen sie im Bett mit jemand anders über Jahre und bereuen das, was sie getan haben, Jahre zuvor. Aber normalerweise ist schon längst zu spät und bei Pharao ist auch schon längst zu spät. Dann bei der 10. Plage gibt's, zurück zu dieser Reihenfolge, diese zusammen, gibt's keine Warnung. Pharao persönlich hat zu Mose gesagt, raus mit dir, das nächste Mal, wenn ich dich sehe, mach ich dich tot. Was er nicht weiß, ist, dass derjenige, der sterben wird, nicht Mose sein wird, sondern sein eigener Sohn. Dein Nachkommen wird sterben. Und er wird wohl Mose rufen, um das Volk freizulassen. Das wird er tun. Also, das ist Ende 10. Und jetzt lesen wir in Kapitel 11. Und der Herr sprach zu Mose, eine Plage noch. Mose wusste nicht, wie viele Plagen. Gott hatte nicht Mose gesagt, es werden 10 Plagen sein. Mose ist hier Prophet. Er ist ein Bild Christi. Er erlöst sein Volk aus Ägypten, wie Jesus uns, sein Volk, erlöst aus der Welt. Ägypten ist die Welt. Und Mose ist ein großer Prophet. Er weiß aber nicht alles. Gott sagt ihm nicht alles. Jesus selber hat sogar gesagt, es gibt Dinge, die ich nicht weiß. Die Jünger fragen ihn ganz konkret. Nur Gott weiß alles. Und Gott sagt uns, das, was wir wissen müssen, das, was wir brauchen, das sagt er uns, damit wir darauf handeln. Was meint ihr, wie es uns ging, wenn Gott uns alles sagen würde? Wir können das gar nicht aushalten. Wir würden das gar nicht begreifen oder verstehen. Es würde uns erdrücken. Er ist viel zu groß. Und der Herr sprach zu Mose, eine Plage noch will ich über den Pharao in Ägypten kommen lassen, dann wird er euch von hier wegziehen lassen. Und nicht nur das, sondern er wird euch von hier sogar vertreiben. Er wird froh sein, dass ihr geht. Ich werde ihm so ins Herz treffen, dass er froh sein wird. So sage nun zu dem Volk, dass ein jeder sich von seinen Nachbarn und jede von ihren Nachbarn silbernes und goldenes Geschmeide geben lasse. Gott hat das schon vorausgesagt und das, was Gott sagt, das tut er auch und es wird auch so sein. Sie werden, inzwischen haben die Ägypter solch eine Achtung vor den Hebräern wegen ihrem Gott, dass sie beschenken werden. Sie werden es gerne tun. Die Übersetzung sagt, bei manchen Bibeln steht Laien, aber vom Urtext her ist es klar, auch in den Zusammenhang mit den anderen Aussagen zu dieser Frage ist es deutlich, dass sie beschenkt wurden. Und der Herr verschaffte dem Volk Gunst, hier steht es deutlich, bei den Ägyptern. Und Mose war ein sehr angesehener Mann in Ägyptenland. Vor den Großen des Pharao und vor dem Volk. Und Mose sprach, so spricht der Herr. Jetzt fängt Mose mit dem Volk an zu reden. Wir wissen nicht genau vom Text, es ist nicht ganz deutlich, ob er nur mit den Juden spricht. Aber Mose wird ja ganz bewusst vertrieben. Pharao sagt, raus hier, das nächste Mal mache ich dich kalt. Pharao hat hier eine Entscheidung getroffen. Wage es nie wieder mit mir zu reden. Er hat sich den Geist Gottes verschlossen. Mit Gott hat er abgeschlossen. Das lesen wir, wenn ihr wollt, müssen wir jetzt nicht lesen, weil keine Zeit ist, in Vers 28 von Kapitel 10. Er hat für sich ganz persönlich entschieden, es ist Schluss. Sprich nicht mehr zu mir, Geist Gottes. Ich will dich nicht mehr hören. Er tötet sich selber. Das ist Selbstmord, was hier Pharao begeht. Hier spricht Mose, er wendet sich von Pharao weg. Das sind während diese drei Tage der Finsternis. Pharao schmeißt Mose raus, Mose kehrt um und geht jetzt Richtung Volk. Und jetzt fängt Gott an, er ist fertig mit Pharao. Die Sache ist gelaufen. Pharao will nicht Buße tun, er will nicht umkehren, so kehrt Mose, kehrt Gott ihm den Rücken. Es ist vorbei, es gibt keine Chance mehr. Und wir werden gewarnt und wir werden wahrscheinlich auch darüber davon lesen heute Abend. Wir werden als wiedergeborene Christen gewarnt, dass wir aufpassen sollen. Dass wir Gott, seinen Heiligen Geist und sein Wort und seine Warnung nicht missachten. Und Moses sprach, so spricht der Herr, um Mitternacht will ich euch durch Ägyptenland gehen und alle Erstgeburt in Ägyptenland soll sterben. Vom ersten Sohn des Pharao an, der auf seinem Thron sitzt, bis zum ersten Sohn der Magd. Mit armen Menschen haben wir sehr schnell Mitleid. Alleinstehende Mütter, die vom Sozialwesen abhängig sind. Aber reiche Mütter, die ein 600er Mercedes fahren und ihre Kinder Spielzeug und Klamotten kaufen, die in einem Tag, die unser Monatsgehalt entsprechen, mit solchen Frauen hat man nicht, sie sind ja groß und stark, sie sind wohlhabend. Äußerlich haben sie alles. Die anderen haben äußerlich nicht. Aber dennoch sind sie im Herz Menschen. Gott sieht das Herz. Er sieht nicht die Reichen und die Armen und hat nicht unbedingt mehr Mitleid mit dem Armen als mit den Reichen. Gott sieht unser Herz und prüft unser Herz. Und er behandelt es fair. Wenn wir als Eltern zu Hause ein Kind hat, was Krankes, klar, empfinden wir mit. Aber wir können doch nicht das Kind, das krank ist, den anderen bevorteilen. Hast du das? Den Starken, gesund. Nein, wir müssen alle gleich behandeln. Das sind äußere Dinge. Und Gott ist so und macht keine Unterschiede. Vom Pharao bis zu das Dienstmädchen, die hinter ihre Mühle hockt und alle Erstgeburt unter dem Vieh. Und es wird ein großes Geschrei sein in ganz Ägyptenland, wie nie zuvor gewesen ist, noch werden wird. Aber gegen ganz Israel soll nicht ein Hund mucken. Sie werden ruhig sein, wie es während den 3 Tagen der Finsternis war, wo sie Licht in ihre Häuser hatten, dann bei den Israeliten war es hell. Ist Gott auch mit ihnen mittendrin in dieser Not? Sie werden keine Angst. Der Tod wird durch die Straßen gehen und es wird in jedes Haus hineingehen und der Erstgeborene wird sterben und die Eltern und Geschwister werden schreien in die ganze Stadt. Aber das Volk Gottes wird nicht getroffen sein. Aber ganz Israel soll nicht ein Hund mucken, weder gegen Mensch noch Vieh, auf das ihr erkennt, dass der Herr einen Unterschied macht zwischen Ägypten und Israel. Gott macht Unterschiede. Er macht einen Unterschied zwischen dem, der will, und derjenige, der nicht will. Und Gott sieht der Wille. Wir sehen nur das Äußere, wie gesagt, auch ist ja so nett. Ist ja so freundlich. Kennt ihr das bei Freunden? Mann, der bekehrt sich bestimmt. Die bekehrt sich bestimmt. Also der muss sich erzählen von Jesus. Sie ist ja so nett. Das ist ein Schweinhund. Den brauche ich erst gar nicht zu sehen. Der ist so abgebufft. Ist ja so böse, so hart. Und wer bekehrt sich? Der Böse. Der Harte. Dann ist es oft so beim Netten. Sie sind ja so nett, dass sie Jesus gar nicht brauchen. Tief in ihrem Herz sind sie so stolz und selbstgerecht, dass sie meinen, sie bräuchten Gott nicht. Ist alles wunderbar eingepackt, aber innen drin, das ist wie bei den Pharisäern, ne? Wie weiß getünchte Gräber. Außen heilig, weiß, lange weiße Kleider, Glöckchen und Sprüche, Bibelsprüche auf der Stirn. Ja, sie waren ja so heilig, aber Jesus, ich kann eure Herzen sehen, ihr Pharisäer. Schlangengebrut, ihr Heuchler, voller Maden und Würmer seid ihr innen drin. Wir sehen das alles gar nicht. Und hier gibt es Menschen, die es gut meinen. Sie sind elend, sie sind genauso krank, sie sind genauso Sünder wie die anderen. Sie haben auch die Götzen angebetet, das Haus Israel, mit den Ägyptern zusammen. Sie haben das übernommen. Sie tun es genauso und werden genauso gewarnt. Aber sie wollen. Sie wollen Mose nachfolgen. Sie wollen den guten Hirten nachfolgen. Sie wollen erlöst werden durch den Hirten, durch das Lamm Gottes, durch Jesus Christus. Und die lassen sich führen. Die anderen aber lassen sich nicht führen. Sie sind sehr nett und sagen, Mose, das ist ein toller Typ und sein Gott ist groß. Aber das ist nicht unser Gott. Ich denke immer an unsere Verwandten. Das haben wir schon so oft. Das ist ein Gott. Ich finde es gut. Mann, der hat ja wirklich aus deinem Leben was gemacht. Und du hast dich so verändert. Das ist aber dein Gott. Ich habe meinen Gott. Das hört man so oft. Die einen wollen. Den Aufrichtigen lässt Gottes gelingen. Was meint er eigentlich damit? Der Gerechte? Nein. David sagt, du weißt, Herr, ich bin gerecht. Weißt du, was er damit meint? Ein Ursprung. Im Urtext bedeutet das Wort, du weißt, ich meine es richtig. Ich bin aufrichtig. Ich bin nicht selbstgerecht, denn er sagt ja gleichzeitig, ich bin ein Wurm. David sagt dasselbe. Ich bin wie ein Floh. Nein, ich bin wie ein Floh auf den Rücken eines Hundes, sagt David. Wer bin ich, Herr, dass du mich siehst und liebst? Er weiß, dass er ein Sünder ist, aber er sagt ständig, Herr, du weißt, ich bin gerecht. Was er sagt, ist, du weißt, ich meine es gut. Du siehst mein Herz, es ist ein Elend, was ich verursache. Das ist ja so schrecklich, aber Herr, du weißt, ich hab dich lieb. Du weißt, du hast selber gesagt, David, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Was bedeutet das, dass er ein Herz hat wie Gott? Niemals. Nein, alles, was Gott sagt, er hat ein Herz, das mich sucht. Ein Mann nach meinem Herz. Ich bin ein Mann nach, mein Herz ist nach Gabi. Ich liebe sie. Sie ist mein Schnuckiputz. Sie merkt das nicht, aber ich folge ihr nach. Gedanklich. 3 Tage in Siegen, da bin ich in Siegen die ganze Zeit. Ich kann mich nicht einmal auf das Wort konzentrieren. Warte, dass sie zurück. Mein Herz ist nach ihr, ich sehne mich nach Gabi. Das ist das, was Gott meint. David hat ein Herz. Ein Mann nach meinem Herz. Pharao war aber nicht so. Pharao hatte sich klar entschieden für den Teufel. Und das hört man, oder? Viele, die gehört haben, Berichte im Fernsehen, lesen, Musik, alles, die haben sich ganz bewusst für den Teufel entschieden. Und Gott respektiert deine Entscheidung. Der zwingt uns nicht. Und wer sich entschieden hat, geht seinen Weg. Es klingt grausam, aber er hat ja gerungen, oder, mit Pharao und mit dem Volk. Und so gehen sie nun. Wo fahre ich? Vers 8, oder? 7. Er macht einen Unterschied, denn er sieht das Herz. Und wenn du Gott suchst, so machst du noch so schwach sein, machst du dich noch so fern von Gott, Gott sieht dich und für ihn bist du ein Israeli. Du bist ein Jude. Du bist ein Reiner. Dein Herz ist rein. Du willst Gott. Du suchst Gott. Deine Motivation ist rein. Du willst das Böse nicht. Dann werden zu mir herabkommen alle diese deine Großen und mir zu Füßen fallen und sagen, sieh aus, du und alles Volk, was dir nachgeht. Und daraufhin werde ich ausziehen. Und Mose ging vor Pharao mit grimmen Zorn. Mir geht es auch oft so, mit Menschen, die mir nahe sind. Ich habe 2 Söhne, die sind Mitte 30 schon. Und ich bete so sehr für sie und versuche irgendwo sie zu evangelisieren. Ich muss wahnsinnig vorsichtig sein, denn sie sind da allergisch. Denn ihr Papa, der Pastor, hat sie vor Jahren, bevor er sie bekehrt hat, den Stich gelassen. Sie behandelt wie ein Stück Dreck und jetzt sitzt er da, ganz selbstgerecht und verkündigt von der Liebe Gottes, so ein gemeiner, böser Mensch. Das bin ich ja auch gewesen. Und sie kriegen das nicht so zusammen und sind wahnsinnig empfindlich. Sie können das nicht ab, wenn ich ihnen von einem lieben Gott erzähle, der vergibt. Denn sie können mir selber nicht vergeben. Die waren noch keine 5 und waren schon in der Psychiatrie, so fertig habe ich sie gemacht als Papa. Und sie können das nicht verstehen, dass Gott sowas vergeben kann. Gott hat mir vergeben, sie können es noch nicht. Und darüber reden sie mit mir. Aber es ist so schwer, sie zu erreichen. Und ich werde oft zornig. Ich kann mich wahnsinnig innerlich aufregen. Wenn sie Nein sagen, das will ich nicht. Damit möchte ich überhaupt, das ist mir zu schleimig. Komm hier nicht mit diesen religiösen Schleim. Und wir dürfen zornig. Ich kann über Satan. Und wie er sie blind macht, kann ich zornig werden. Und wir dürfen zornig werden. Wir dürfen nur nicht die Sonne über den Zorn. Es ist oft so, wir meinen, wir müssen alle wie Engel aussehen. Und Halleluja, preis den Herrn, Bruder. Oh, so glatt, alles so wunderbar formuliert, alles so sauber rasiert. Und oh, wir machen nie was Falsches nach Hause. Wir sind ja so lieb. Gott mag das gar nicht. Wir dürfen uns aufregen. Du darfst zornig werden. Du darfst nicht zuschlagen. Du darfst dich aufregen. Du darfst deine Kinder nicht verprügeln. Nein. Du sollst nicht einmal deine Kinder provozieren. Aber du darfst zornig werden. Und hinterher mit ihnen reden. Sie müssen wachgerüttelt werden. Und das ist hier, das sind die Plagen. Das Volk wird ja wachgerüttelt. Und auch Pharao. Aber bei Pharao ist schon lange zu spät. Und deswegen ging. Und Mose ging von Pharao mit grimmem Zorn. Der Herr aber sprach zu Mose, der Pharao wird nicht auf euch hören, auf das meine Wunder noch mehr. Hier gibt es diese Auseinandersetzung, die ja wir gesagt haben, vorhin gesagt haben in der Einleitung, das ist eine geistliche Auseinandersetzung. Hier geht es nicht Mose gegen die Ägypter, niemals. Nicht gegen Fleisch und Blut, das lehrt uns Jesus. Unser Kampf ist wo? In der unsichtbaren Welt. Es sind die Geister, die Menschen beeinflussen. Wir sagen zu, hier gibt ein lieber Bruder, der vor Jahren mit Weisheit erfüllt wurde und sagte zu jemandem, der besessen war, der ist ferngesteuert. Das finde ich so stark. Er ist vergewaltigt worden von einem Geist, weiß gar nicht mehr, was er tut, hat die Freiheit, nicht mehr das zu tun, was er eigentlich will. Er ist ferngesteuert. Und Menschen sind, ohne Gott sind Menschen fernbestimmt, ferngesteuert. Und weil es eine geistliche Auseinandersetzung gibt, nehmt Gott den geistlichen Kampf an. Mit wem kämpft er? Wir haben gesehen, mit den Göttern, der Fröschen und so weiter und so fort. Wir haben gar keine Zeit dazu. Aber jetzt geht es um Ra oder Re, um Osiris, Isis und andere Götter, Götter des Lebens, Sonnengott, Gott des Lebens, die Göttin, die das Leben schützt, Isis. Hier hat Gott eine Konfrontation mit diesen Göttern. Nun meint ihr vielleicht, ich übertreibe. Ich tue es nicht. 4. Mose. Numerum, Kapitel 33. Wisst ihr, oft lesen wir einen Text und wir sagen, das steht doch gar nicht da, das hat doch Mose nie gesagt. Ja, um zu wissen, was Gott sagt, müssen wir die ganze Bibel kennen und das ist schwer, oder? 4. Mose hat 35 Kapitel und davon der 33. Kapitel, und zwar Vers 2. Und hier berichtet Mose, und Mose schrieb, guck mal, wer hat denn die Bücher Mose geschrieben? Doch, Mose, entweder selber oder er hatte Schreiber, und Mose schrieb. Stimmt das, was hier steht? Zurück bis Genesis, ja klar. Mose hat das aufgeschrieben, er hat das von seinen Vorfahren, und wir wissen ganz genau, wie das mit den Urvölkern, heißt das so? Eingeborene, übertragen, Eltern zu den Kindern und über Generationen, Hunderten von Jahren, stimmen die Geschichten ganz genau, weil es genau übertragen worden ist. Und das Neue Testament sagt das mit dem Wort Gottes, da hat der Heilige Geist drüber gewacht und die Geschichten stimmen, wie sie geschrieben sind. Wenn ich das nicht glaube, kann ich das hier in eine Kiste packen. Ich kann es vergessen. Entweder es ist Gottes Wort und es stimmt, oder es ist nicht. Natürlich müssen wir forschen und zum Urtext zurückgehen. Und Mose schrieb auf nach dem Befehl des Herrn ihre Wanderung nach ihren Lagerplätzen. Dies sind ihre Lagerplätze auf ihren Wanderungen. Also warum solche kleine Dinge noch aufgeschrieben werden, weiß ich nicht. Aber es gibt mit Gewissheit einen Grund. Alles, was aufgeschrieben worden ist, ist uns zu Ermahnung und zu Auferbauung. Sie zogen aus von Ramses am 15. Tag des ersten Monats, der zweiten Tage des Passa, durch eine starke Hand. Hier geht es genau um die Situation, die wir jetzt lesen. Das ist, alle Ägypter sahen, als sie eben die Erstgeburt begruben. Hier ist es klar vom Text her, was wir jetzt lesen, ist nicht klar, dass Gott das tatsächlich getan hat. Klar hat er das getan. Hier wird es aber bestätigt. Aber hier geht es mir eigentlich im Moment nicht darum, die der Herr unter ihnen geschlagen hatte. Denn der Herr hatte an ihren Göttern Gericht geübt. Wo übt er Gericht? Doch nicht an den armen Menschen. Nein, die Götter, die sie steuern, ihr Denken. Zurück zum Text. Und deswegen sagt Gott, ich bin noch nicht damit fertig. Und wer ist Gott? Gott ist Alpha und Omega, Anfang und Ende, Schöpfer und Richter. Das, was ich in dir angefangen habe, das werde ich vollenden. Das verspricht er dir. Gott macht keine halbe Sachen. Wenn er dich erlöst hat, wird er dich im Ebenbild seines Sohnes verwandeln. Das glaube ich, das habe ich mit eigenen Augen gesehen. Meine Frau kommt zurück gerade aus Siegen, aus der Frauenkonferenz da. Und wir kennen eine ganz liebe Schwester, die so fromm war, aber so fertig. Total fromm, aber fertig. Und meine Frau sagt zu mir, wir kennen die Frau schon 30 Jahre. Du kannst dir nicht vorstellen. Ich habe sie nicht wiedererkannt. Sie hat mich erkannt. Aber sie hat sich so verändert. Die ist total anders. So eine reine, aufrichtige, ehrliche Frau. Das kann Gott tun. Und das tut auch Gott. Er führt das zu Ende, was er angefangen hat. Es liegt nicht an dir, du sollst locker bleiben. Wisst ihr, wie das ist, wenn man sich verkrampft, wenn ein Kind sich verkrampft in der Schule beim Lernen? Ich sage immer zu meinem Sohn, bleib locker, Junge. Verbeiß dich nicht im Unterricht. Bleib, löse, lass los, betrachte das Bild von der Ferne. Beim Sport ist es genauso, oder? Was macht denn Lienen, wenn es nicht klappt? Handelt genau falsch. Ich möchte ihm am liebsten sagen, Lienen, bleib locker, Junge. Freu dich. Freude ist Kraft. Verkrampf dich nicht. Werd nicht verbissen. Tanz nicht wie Otto Rehhagel, wie ein kleiner Teufel am Spielrand. Da kriegen die Spieler ja Angst. Sie werden ermutigt. Du erdrückst sie. Bleib locker. Wir bleiben locker. Warum? Weil er sagt, ich vollende das in dir. Ich krieg das hin. Du schaffst das nicht. Bleib locker. Und wenn wir locker sind, da kriegen wir keinen Muskelkrampf, oder? Kein Pferdebiss. Wir zerreißen uns die Muskeln nicht. Und auf das du verkündigst, oder nee? Ich lese jetzt weiter. Und Mose und Aaron haben diese Wunder alle getan vor dem Pharao, aber der Herr verstockte ihnen das Herz, so dass er die Israeliten nicht ziehen ließ. Das Thema, Pharao wollte nicht, Gott verhärtet sein Herz, haben wir letzte Woche gehabt, können wir heute nicht thematisieren. Aus seinem Lande. Der Herr aber sprach zu Mose und Aaron in Ägyptenland. Jetzt spricht Mose zum Volk. Er sagt zum Volk Israel, dieser Monat soll bei euch der erste Monat sein. Was will Gott? Die haben ja einen säkularen Kalender. Es gibt aber bei den Juden auch einen religiösen Kalender. Wisst ihr, wann die Juden Neujahr haben? In Januar? Nein, sie haben es im Frühling, zwischen März und April. Monat Abib, bekannt auch als Nissan. Ersten Monat. Warum Frühling? Das Alte ist vorbei. Dieses verbrannte, niedergedroschene Land. Da, wo ich gerichtet habe, das ist hinter euch. Es ist Frühling. Es sprost alles neu. Siehe, das Alte ist vergangen. Ich mache alles neu. Der Boden wird grün. Tau fällt auf den Feldern. Sie schauen nach vorne. Ein Leben voller Hoffnung. Und deswegen hat Gott das so gesagt. Dieser Monat soll bei euch der erste Monat sein. Denkt dran, dass ich gütig und barmherzig bin, dass ich vergebe. Ich mache euer Leben neu. Und von ihm an sollt ihr die Monate des Jahres zählen. Fang doch da an, bei seiner Gnade zu zählen, zu bauen. Wir haben oft Gericht und Anklage. Nee, nee. Gewaschen, reingewaschen durch das Blut des Lammes, fangen wir an auf Gnade. Und worauf baue ich dann? Doch auf Gottes Gerechtigkeit, doch nicht mehr auf meine Gerechtigkeit. In Ägypten habe ich begriffen, dass ich ungerecht bin. Und sagt, hier sagt der ganzen Gemeinde, Am 10. Tage dieses Monats nimmt jeder Hausvater ein Lamm, je ein Lamm für ein Haus. Wenn aber in einem Haus für ein Lamm zu wenige sind, so nimmt er es mit einem Nachbarn. Und der sein Hause am nächsten wohnt, bis es so viele sind, dass sie das Lamm aufessen können. Sie sollen ein Fest haben. Und es wird getötet, das Lamm wird geopfert, es wird getötet, es wird nicht geopfert, es kommt nicht auf dem Altar. Jesus sagt in Johannes 6, wenn ihr nicht mein Fleisch isst und von meinem Blut trinkt, könnt ihr nicht. Ich opfer mein Leben, um euers zu stärken. Isst von mir, nehmet von mir. Das ist die Botschaft. Und isst es ganz auf, lässt nichts übrig, dann wenn ihr in diese Wüste hineinkommt, wo ihr Glauben und Vertrauen investiert, werde ich für euch sorgen. Ihr braucht keine Lunchpakete. Meine Frau macht sie für die Kinder morgens, bevor sie zur Schule gehen, ist alles ausgebreitet. Wir haben nur noch 3 zu Hause. Ein paar Jahre hatten wir 5 und jeder hatte seine Flasche Brause, sein Brot, sein Keks, sein Apfel, das mochten sie nicht, aber Schokoladeriegel gab es ja auch und die Kinder. Ne? Es wird gesorgt für den ganzen Tag. Sie brauchten aber nicht. Er sagt es auch den Jüngern, nehmt nicht mit. Nehmt nichts mit. Kein Gepäck. Nur eure Bibel. Modern übersetzt. Er sorgt für sie, er will. Und er ist nicht gesetzlich. Naja, wenn es 2 kleine Familien gibt, du musst doch nicht vollstopfen, dann teilt das doch miteinander. Und wir sehen später im Text, wenn es kein Lamm gibt, nehmt ihr eine Ziege. Nur es muss ohne Flecken und ohne Runzel sein. Weil es ein Bild Christi ist. Das Lamm, das ja da Kopf und geopfert wird. Ihr sollt aber ein solches Lamm nehmen, an dem kein Fehler ist. Vers 5. Ein männliches Tier. Was sagt Johannes? Johannes der Täufer, wo er sieht, dass Jesus kommt? Da kommt der König? Da kommt Jesus? Nein. Siehe das Lamm Gottes, sagt Johannes. Das, was hier vorhergesagt wird. Ich brauche einen Übersetzer. Das trifft ein. Wörtlich. Das, was hier gesagt wird, sagt Johannes, das ist Prophetie Gottes. Und der Teufel hat doch hier 1280 Jahre, um das zu verdrehen und schafft das nicht. Denn Gott spricht das ins Licht und der Teufel kann das nicht unterbinden. Der ist machtlos, der Teufel. Wenn ich spreche, Jeremia Kapitel 40, wenn ich was sage, dann tue ich das. Und ich sage es von voraus, damit ihr das danach seht. Das, was ich sage, das tue ich. Das könnt ihr prüfen. Das ist Gott. Es gibt keiner. Keiner kann dran rütteln. Auch nicht Pharao und auch nicht Satan. Und männlich. Und sie gebar einen? Maria. Ein Sohn. Das ist nicht schön? So viel in diesen paar Sätzen. Und sollte es verwahren bis zum 14. Tag des Monats. 14 Tage. Am 10. Tag war das schon. Und bis zum 14. Wie viele Tage sind das vom 10. bis zum 14. schwer? Gut, Tobi. 4 Jahre. 4 Tage. 4 Jahre. 4 Tage. 4 Tage. Vom 10. bis zum 14. Tag. Das Lamm kommt hinein in die Familie und ist 4 Tage in der Familie. Es wird immer besser. Jesus kommt nach Jerusalem hinein 4 Tage, bevor er gekreuzigt wird. Das ist nicht heftig. Klarer Plan Gottes. Er kommt hinein und die feiern ihn. 4 Tage später töten sie ihn. Das Lamm kommt hinein in der Familie, wird auch genommen. Das kleine süße Lämmlein, oder? Das ist so schön, da freuen wir uns alle. So was Süßes. Man baut eine Beziehung auf zum Tier. Ne? Unsere Nachbarn kaufen Hunde. Ne? Eigentlich, ja, ist auch okay, kann man auch eine Beziehung haben. Aber ein Lämmchen ist doch viel süßer, oder? Und dann muss es wegen deren Sünde und Übertretung, damit sie Freiheit finden, muss das kleine Tier getötet. Es muss Blut fließen, das Blut des Lammes. 4 Tage verbringt Jesus in Jerusalem, bevor er gekreuzigt wird. Und sollte es verwahren bis zum 14. Tage des Monats, das soll es die ganze Gemeinde Israel schlachten gegen Abend. Die ganze Gemeinde. Wir sagen immer, wer hat Jesus getötet? Diese Juden haben Jesus, die müssen man hassen. So haben unsere Vorväter, gläubige Männer und Frauen Gottes, Zorn auf die Juden. Sie haben Jesus getötet. Wer hat Jesus getötet? Doch die Gemeinde. Oder? Wir haben Jesus getötet mit unserer Sünde. Und sie sollen von seinem Blut nehmen und beide Pfosten an der Tür und die obere Schwelle damit bestreichen an den Häusern, in denen sie es essen. Pfosten und obere Schwelle mit Blut beschmiert, besprenkelt. Hyssop im Blut rein und dann, wenn ich jetzt den Pfosten und die obere Schwelle nehme, habe ich, am Holz wurde er und da hat er geblutet. Da vergoss er sein Blut. Interessant ist, dass es nur die obere Schwelle ist und nicht die untere. Die wird nicht beschmiert. Wobei kriecht der Tod ja in den Häusern hinein durch die Tür, wo das Blut nicht beschmiert ist. Und das Blut hält ja den Tod raus. Aber nicht auf dem Boden. Hebräer 10, 29 erklärt uns, warum. Wir haben noch 2 oder 3 Minuten. Es geht hier darum, die Schwelle auf dem Boden, man tritt ja immer drauf, oder? Wir kennen diese Schwelle in der alten WGs, oder? Dieser Balken, der wurde doch so zertreten, richtig schön rund, durchgelatscht, oder? Ständig mit den Füßen drauf. Heute gibt es die gar nicht mehr. Es geht hier um Treten. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, Geschwister, haben wir hinfort kein anderes Opfer mehr für die Sünden, sondern nichts als ein schreckliches Warten auf das Gericht und das gierige Feuer, das die Widersacher verzehren wird. Wenn jemand das Gesetz des Mose bricht, muss er sterben ohne Erbarmen auf 2 oder 3 Zeugen hin. Eine wie viel härtere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt? Hier ist die untere Schwelle. Deswegen kommt da kein Blut hin. Warum? Wir sollen die Gnade und Barmherzigkeit und Geduld Gottes nicht missinterpretieren. Paulus schreibt in Römer, ist nicht, weil Gott das nicht sieht, ist es nicht, weil Gott das gar nicht aufnimmt, ist es nicht, weil Gott nicht das Bewusstsein hat, dass ihr sündigt, dass es Geduld und Liebe und Gnade, bitte missinterpretiert das nicht. Wenn, dann werdet ihr euch gegen den Heiligen Geist versündigen, und das ist, ihr tritt das mit Füßen, die Gnade und Barmherzigkeit Gottes. David sagt prophetisch in dem Psalmen von Jesus, der mein Brot isst, der mit mir in den Topf das Brot eintünkt und isst die Soße mit mir, dieser Jünger Judas, der tritt mich mit Füßen. Wir können Gott so nachkommen und dennoch vollkommen daneben leben. Und wir werden davor gewarnt. Und sollen das Fleisch essen in derselben Nacht? Am Feuer gebraten Nicht gekocht und nicht roh gegessen, sondern gebraten. Warum? Was ist das Gericht Gottes? Das Gericht Gottes ist Feuer. Feuer reinigt. Feuer hat hier das Fleisch bereitet. Es sollte nicht irgendwo oberflächlich halb gekocht werden. Feuer ist Reinigung und Gott reinigt uns durch Gericht. Und sollen das Fleisch essen und derselben Nacht am Feuer gebraten und ungesäuertes Brot dazu und sollen es mit bitteren Kräutern essen. Ihr sollt es weder roh essen noch mit Wasser gekocht, sondern am Feuer gebraten mit Kopf, Schenkeln und Nieren und inneren Teilen. Und ihr sollt nicht davon übrig lassen bis zum Morgen. Aufessen ganz und gar, nichts übrig lassen und ganz. Wer nicht mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, das ist eine ganze Sache, nicht halb. Wenn aber etwas übrig bleibt bis zum Morgen, sollt ihr es mit Feuer verbrennen. So sollt ihr es aber essen, um eure Lenden sollt ihr gegürtet sein und eure Schuhe an euren Füßen haben und den Stab in der Hand und sollt es essen, als die hinwegeilen. Wir sind wie Paulus Zeltbewohner. Schlägt keine Wurzeln, baut euch nicht feste Häuser hier auf Erde. Ihr seid Pilger, ihr seid unterwegs. Euer Zuhause, das ist der Himmel. Ich mache jetzt Schluss. Der Text ist noch lang und es gibt noch viel. Auch gerade das ungesäuerte Brot ist unheimlich interessant. Aber dazu haben wir keine Zeit. Vielleicht nächsten Sonntagabend. Jesus, da ist so viel im Text drin und wenn wir 10 Jahre Zeit hätten, könnten wir das nicht auslegen, weil du einfach unerforschlich bist. So hoch und so tief und so weit. Unbegreiflich und unerforschlich. Dennoch kannst du zu uns sprechen, kleine Menschen, und kannst uns helfen, deine große Güte und Barmherzigkeit zu verstehen. Und wir danken dir dafür, dass du zu uns gekommen bist als Lamm Gottes. Und dass du das Opfer bist, das uns ganz befreit, ein und für allemal. Du bist genug. Deine Gerechtigkeit genügt. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir daraus leben, jeden Tag neu. Dass wir uns richtig satt essen am Lamm Gottes und all dem, was er für uns getan hat. Damit wir ganz locker vom Hirten, vom guten Hirten geführt werden können. Hilf, dass wir dir vertrauen, dass du für uns sorgst in der Wüste. Und diese Welt ist oft eine Wüste. Du führst uns, Herr, von Oase zu Oase. Du lässt Wasser aus den Felsen hervorspringen. Du gibst uns zu essen, Wachteln und süßes Brot. Wir danken dir dafür.